Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das vorgeschlagene Predigtwort für diesen Sonntag finden wir im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 14 bis 24. Der Apostel Paulus schreibt: Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Christus Jesus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, eines ist noch sicherer als das Amen in der Kirche. Nämlich, dass unser Herr Jesus Christus wieder sichtbar kommt. Und zwar auf den Wolken des Himmels und mit großer Kraft und Herrlichkeit, so wie er es selbst den Seinen verheißen hat. Also Jesus kommt. Fraglich ist dann nur, wie wird er uns dann vorfinden? Vor allem uns als seine Gemeinde, also als Gemeinschaft derer, die an ihn glauben und die ihn hoffentlich voller Sehnsucht auch erwarten. Der Apostel Paulus gibt uns hier im 1. Thessalonicher Brief ganz klare Hinweise, wie die christliche Gemeinde aussehen soll, ja, wie sie auf Jesus warten soll. Und damit Gemeinde eben gut vorbereitet ist auf das Kommen Jesu, dass die Gemeinde Jesu immer weiter gut aufgebaut werden kann, deshalb wollen wir nun heute Morgen diese Anweisungen, die Paulus gibt, einmal Vers für Vers miteinander betrachten. Vers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Mit den Unordentlichen, da meint Paulus hier diejenigen Gemeindeglieder, die es gar nicht für nötig halten, einer Arbeit nachzugehen, um Geld zu verdienen, sondern lieber auf der faulen Haut liegen und sich von der Gemeinde Jesu versorgen lassen. Wenn man das so sich vor Augen führt, so denke ich, dass dieses Problem bei uns zurzeit nicht vorhanden ist, sondern vielmehr handelt ihr ja so, wie es der Theologe Hermann Betzel, der einmal Leiter der Diakonissenanstalt in Neuendettelsau war, wie es Hermann Betzel einmal ausgedrückt hat. So möchte unser Leben sein, hörend, sehend, heimwehvoll und doch der nüchternen Arbeit zugetan, in ihr sich bewährend, um ihm kleine Freude für große Arbeit zu sein. Ja, was können wir dann lernen aus diesem Vers 14? Ich glaube, für uns als Gemeinde ist es im Moment vor allem wichtig, gerade in diesen Corona-Zeiten, dass wir ein besonderes, barmherziges Augenmerk auf diejenigen haben, die kleinmütig und schwach sind. Das können zum Beispiel Menschen sein, die in dieser Pandemie besonders ängstlich sind, sich zurückziehen, keine sozialen Kontakte mehr ausüben. Oder Menschen, die unter Depressionen leiden. Oder Menschen, die chronisch krank sind. Wie schnell wird es uns doch zu viel, wenn wir solchen Menschen, und zwar zum wiederholten Mal, begegnen und sie uns immer und immer wieder ihr gleiches Leid vor Augen führen, immer wieder uns von den gleichen Nöten erzählen. Wie schnell wird es uns dann zu viel oder es überfordert uns die Situation, weil wir gar nicht wissen, wie wir ihnen eigentlich helfen könnten. Und so gehen wir schnell auf Distanz zu solchen Menschen. Wir setzen uns nicht mehr zu ihnen an den Tisch. Wir laden sie nicht mehr zu uns ein. Wie beschämend wird es sein, wenn Jesus wiederkommt und unter uns als seiner Gemeinde einen solchen Umgang miteinander vorfindet. Seid geduldig gegenüber jedem, fordert uns der Apostel vielmehr auf. Das bedeutet, haltet bitte schön nicht nur so lange zu einem anderen unter euch, wie dieser euch etwas bringt, wie dieser euch selbst Freude bereitet, sondern übt Gemeinschaft mit jedem unter euch, auch wenn der andere eure Nerven strapaziert. Auch wenn ihr in dem anderen überhaupt für euch keine Möglichkeit seht, ihm wirklich zu helfen, dass er meinetwegen wieder gesundet. Aber Paulus sagt, haltet zueinander, haltet Gemeinschaft untereinander, seid geduldig mit jedermann. Vers 15. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. Am letzten Sonntag haben wir von Kain und Abel gehört und haben wahrgenommen, was ein menschliches Gegeneinander, was Neid und Missgunst an Bösem in uns und in dieser Welt anrichten kann. Und Paulus macht hier klipp und klar deutlich, dass es so etwas in der Gemeinde Jesu nicht geben soll. Rache und Vergeltung soll unter uns nicht sein. Und ihr Lieben, tun wir bitte schön nicht vorschnell nach dem Motto, naja, das hat ja mit uns überhaupt nichts zu tun, so sind wir ja nicht. Gehen wir einmal in uns selbst. Das Böse kann sich auch in uns ganz still und heimlich einschleichen. Da wird auf einmal der andere beäugt oder etwas schief angeschaut. Oder der andere wird ignoriert, so einfach etwas links liegen gelassen. Oder man fängt an, in seiner Abwesenheit über ihn schlecht zu reden. Und ich glaube, wir haben alle die Fähigkeit an uns, den anderen, unseren Glaubensbruder, unsere Glaubensschwester, auch ganz subtil spüren zu lassen, was uns an dem anderen nicht passt. Und manchmal merken wir selbst nicht einmal, wieso Stück für Stück Beziehung zum anderen erkaltet, ja, wie unsere Gemeinschaft zu einem anderen gestört wird. Soll Jesus, wenn er wiederkommt, einen solchen Umgang unter uns finden? Einen Umgang, bei dem wir dem Bösen in uns Raum geben, bei dem wir dem anderen mit Bösem vergelten? Oder wollen wir nicht viel lieber dem Guten nachjagen, wie Paulus uns hier ermahnt? Dem Guten nachjagen. Damit ist gemeint, liebe Gemeinde, dass ich mir aktiv und immer wieder überlege, wie kann ich den anderen segnen? Wie kann ich dem anderen eine Freude machen? Was kann ich heute dem anderen Gutes sagen oder Gutes tun? Und zwar auch gerade denen, mit denen ich nicht so dicke befreundet bin, die vielleicht für mich und meinen Charakter anstrengend sind, mit denen ich eher auf Distanz gehe, weil ich merke, irgendwie ist er anders wie ich selbst. Und dem Guten nachzujagen, liebe Gemeinde, ist keine Aufgabe, die wir einfach so abhaken könnten nach dem alten Pfadfindermotto, jeden Tag eine gute Tat und fertig, heute wieder erledigt. Nein, als Gemeinde Jesu, und so verstehen wir uns ja auch, und so wollen wir uns ja auch in wenigen Wochen neu gründen, da ist es wichtig, dass uns die Gemeinschaft untereinander und miteinander ein ganz, ganz wertvolles, hohes Gut ist. Ein Gut, wo wir bestrebt sein sollen, das immer mehr unter uns auszubauen und weiter zu fördern. Dem anderen Gutes gönnen, dem anderen Gutes tun, das soll unser tiefstes Verlangen werden, das soll unsere Sehnsucht sein. Denn das entspricht dem Willen Jesu und genau das will er unter uns als seiner Gemeinde vorfinden, wenn er wiederkommt. Vers 16 bis 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Oje, mag jetzt mancher stöhnen. Muss ich denn andauernd fröhlich sein, immer breit grinsen, immer beten und in allem etwa auch noch dankbar sein? 24 lange Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche? Wie soll das denn gehen? Wer so fragt, ich glaube, der hat noch nicht tief genug verstanden, was uns hier der Apostel Paulus eigentlich sagen will. Warum? Weil wir als Christen, als diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, weil wir als Christen immer und immer zu Grund zur Freude haben. Und das bedeutet nicht, dass wir etwa als Christen nicht auch Sorgen und Nöte und Ängste in dieser Welt hätten, die uns zu schaffen machen. Nein, im Gegenteil, Jesus weiß das ganz genau von uns. Er sagt ja in der Abschiedsrede zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Jesus weiß also ganz genau, was uns Tag für Tag bewegt, in welcher Welt wir leben und leben müssen und wie es uns als Menschen, ja als Christen in dieser Welt immer wieder auch ergeht. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus, aber nun folgt darauf das große Aber. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ihr Lieben, das heißt für uns nichts anderes, als dass Jesus Christus, unser Herr und Heiland, stärker ist als alles, was dich in deinem Leben bedrückt, als alles, was dich belastet, als alles, was dich bedrängt und ängstigt. Die Freude an Christus ist stärker als alles Leid dieser Welt. Ihr kennt alle das Lied 398 aus unserem Gesangbuch. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle. Freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Oder sollen wir Jesus, wenn er wiederkommt, etwa Folgendes sagen? Ja, Herr, ich konnte dich nicht loben, weil ich gerade so schlechte Laune hatte, weil so viele Sorgen mich belastet haben, weil es mir nicht so gut ging. Willst du Jesus sagen, du hast keine Freude, weil es dir in dieser Welt so schlecht geht oder andere Menschen dir Böses zufügen? Nein, ihr Lieben, lasst uns immer und immer wieder trotz allem Leid und Ärger, lasst uns fröhlich singen und Gott preisen. Und genau das tun viele, viele Christen auf dieser Welt. Und die Christen in den Ländern, wo es ihnen wesentlich schlechter geht, wo sie auch verfolgt werden an Leib und Leben, bei denen können wir uns noch eine Scheibe abschneiden, was es heißt, in dir ist Freude in allem Leide. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die haben viel weniger Lebensmöglichkeiten und Ressourcen wie wir hier bei uns. Menschen, die kein Geld haben, wenig Gesundheit oder Gesundheitshilfe, wenig Wohlstand und wenig Sicherheit. Aber sie haben eines und das lassen sie sich nicht nehmen. Sie haben Freude am Herrn. Und es ist ihnen ein Herzensbedürfnis, diese Freude auch immer wieder zu zeigen, diese Freude herauszusingen, mit ihrem Lobgesang ein Zeugnis für den Herrn zu sein. Unser großer Reformator Martin Luther Er hat auch gegen alle Sorgen dieser Welt und den Herzensschwermut das Singen zum Lobe Gottes uns empfohlen. Luther sagte einmal, darum, wenn der Teufel kommt und gibt euch eine Sorge und traurige Gedanken, so wehrt euch frisch und sprecht aus, Teufel, ich muss jetzt meinem Herrn Christus singen. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ. Und nun kommt das Beten. Mit dem Beten ist es ganz ähnlich, ihr Lieben. Denkt bitte nicht selbst zufrieden, vielleicht morgens um 7:45, heute Morgen habe ich nun meine stille Zeit hinbekommen, also mein Gebet soll für diesen Tag erfüllt, Aufgabe mit Gott abgehakt. Nein, unser Herr und Meister, er will den ganzen Tag, jede Stunde, jede Minute mit uns in Kontakt, in Beziehung sein. In jeder Situation unseres Lebens, auf der Arbeit, im Haushalt, bei einem Gespräch mit anderen, ja sogar in der Schlange am Supermarkt, beim Sporttreiben oder zu Hause beim Fernsehen. Überall können wir mit ihm reden, überall können wir ihm den Nächsten hinhalten, überall können wir ihm unsere Gedanken mitteilen und ihn um Rat fragen. Wir können ihm immerzu danken, seine Hilfe erflehen, um Gelingen oder Ideen bitten, um Führung oder Bewahrung, um Segen und Stärkung. In dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, da heißt es, wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Betet ohne Unterlass. Da war eine Frau, die sich sehr über sich selbst geärgert hätte. Ihr rutschte ein Schimpfwort heraus. Das hätte auch mir passieren können. Und plötzlich hielt diese Frau inne und sagte, es wäre doch viel besser, wenn wir sagen würden, Jesus, hilf, anstatt jetzt anfangen zu schimpfen. Wer so reagiert, der ist auf seinem Weg der Heiligung schon sehr weit vorangeschritten. Stoßgebete statt Schimpfesworte, das, liebe Gemeinde, wäre, glaube ich, für uns alle eine gute geistliche Übung. Und Gott will noch mehr für uns. Wörtlich schreibt Paulus, dankt in allem. Es geht hier also nicht um ein prinzipielles Gefühl des Dankes, das wir mit uns herumtragen, sondern es geht in Paulus hier um das Danken selbst. Eben danken auch dann, wenn es uns gerade nicht zum Danken zumute ist. Trotzdem danken und Gott Raum geben, uns dann ja auch zu verändern, in unser Leben, in unseren Sorgen einzugreifen und dann zu erfahren, dass das Gefühl, das wir selbst in uns tragen, sich langsam ändert, wenn wir anfangen zu danken. Zum Beispiel, wenn wir Gott danken, mitten in einer Krankheit, dass wir in dieser Krankheit nicht alleine sind, dass wir Gott haben, dass wir unsere Glaubensgeschwister haben und dass wir medizinische Hilfsmöglichkeiten kennen. Oder dass wir ihm mitten in der Sorge um unsere Kinder oder Enkelkinder, dass wir da Gott danken, zumindest mal dafür danken, was er uns mit diesen Kindern geschenkt hat und wie wunderbar sie geschaffen sind. Oder wenn wir anfangen, mitten in dieser Corona-Krise zu danken, auch dafür zu danken, dass wir in dieser Krise nicht alleine sind. Machen wir uns auf die Suche nach Gründen zum Danken. Wir werden Gründe finden, jeder von uns in seinem Leben, viel Grund zur Dankbarkeit. Liebe Gemeinde, ist es nicht etwas Wundervolles, dass unser Gott in ständiger Beziehung mit uns sein will, dass wir jederzeit diesen Draht nach oben haben, immer und überall. Und Gott will in uns sehen Freude und Dankbarkeit. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann findet er uns vielleicht nicht reich. Dann findet er uns vielleicht auch nicht beliebt in dieser Welt. Dann findet er uns vielleicht auch nicht gesund. aber er findet uns dann selig und glücklich. Er findet uns im Frieden mit ihm selbst. Vers 19 bis 22. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Wir sollen also den Geist Gottes kräftig unter uns wehen lassen. Der Geist Gottes soll mitten unter uns wirken. Wir sollen diesen Geist Gottes nicht dämpfen, nicht unterdrücken oder gar auslöschen. Und die Prophetie, also das Hineinsprechen Gottes in unsere konkrete Situation als Person oder als Gemeinde, diese prophetische Rede sollen wir nicht verachten. Ich frage einmal anders herum. Rechnen wir überhaupt immer wieder damit, dass Gott ganz konkret in unsere Lebenssituation hineinspricht? Dass er sein gutes, hilfreiches Wort, seinen Willen für unser Leben uns immer wieder offenbart auf allerlei Wege? Was meint Paulus genau hier mit dem Geist dämpfen und dem prophetischen Reden? Man könnte an dieser Stelle einen ganzen Vortrag halten und ich glaube, der würde ziemlich lange dauern. Das kann und will ich an dieser Stelle nicht tun. Ich will an dieser Stelle jetzt auch nicht von den Gefahren all der Schwärmerei warnen, obwohl es solche Schwärmereien bis heute in viele Gemeinden hinein gibt und Gemeinden durch Schwärmerei auch bedroht werden, gespalten oder zerstört werden. Für uns heute in dieser Predigt ist etwas anderes, glaube ich, wichtig, gerade im Hinblick auf unsere Gemeindegründung. Und zwar möchte ich euch da drei konkrete Ideen nennen, damit ihr diese Ideen prüft, bedenkt und darüber beten könnt. Und dann freue ich mich, wenn ich Rückmeldungen von euch bekomme. Die drei Ideen. Erstens, der Heilige Geist wirkt Freude und Freiheit. Wie kann jeder Einzelne von uns im Gottesdienst seiner Freude noch deutlicher Ausdruck geben? Zweitens, als christliche Gemeinde ist es wichtig, dass wir uns untereinander noch viel besser kennenlernen. Auch, dass wir uns einüben darin, gegenseitig Anteil zu geben, was wir konkret mit Gott erlebt haben und was sein Geist in unser Leben hineinspricht, was Gott mit seinem Wort uns aufs Herz legt. Wie und wo können wir Raum und Zeit schaffen, dass wir einander Erlebnisse mit Gott, Glaubenszeugnisse, Eindrücke, Bibelworte und so weiter, dass wir das miteinander teilen können. Drittens, der Heilige Geist verbindet uns. Wie schön wäre es, wenn sich die Gemeinschaft des Gottesdienstes noch mehr auswirkt, auswirkt in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Dass wir voneinander wissen, von Freude und Leid, dass wir einander Anteil haben, dass wir füreinander da sind, dass wir füreinander beten die Woche über und dass wir miteinander Gemeinschaft pflegen. Zugegeben, das ist für uns, die wir zum Teil sehr weit voneinander entfernt wohnen, durchaus eine Herausforderung. Aber ich bin so von Herzen froh und dankbar. All die letzten Wochen und Monate, gerade in dieser Corona-Zeit, wie viel da schon von euch getan wurde, wie viel Beziehung Gott da schon unter euch gebaut hat, wie viel Begegnung da schon geschehen ist. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch an weiteren Vorschlägen zusammentragt. Vers 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Ja, liebe Brüder und Schwestern, Gott will uns heiligen, Gott will dich heiligen, er will uns bewahren, ja, und er wird es auch tun. Das wird geschehen. Das wird geschehen an dir, an deinem Leib. Das wird geschehen an unserer Gemeinde, wenn wir das beherzigen, was die erste Christengemeinde vor 2000 Jahren unmittelbar nach dem Pfingstereignis beherzigt hat. Von dieser Urgemeinde steht geschrieben in Apostelgeschichte 2, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und dieser Bericht, den uns Lukas gibt von der Urgemeinde, das ist jetzt keine To-Do-Liste, die wir einfach so abarbeiten könnten. Es geht bei diesem Vers nicht um unser Tun, sondern es geht um unser Bleiben. So wie die Rebe nur Frucht bringt, wenn sie am Weinstock bleibt, so sollen wir bleiben in der wahren Lehre der Apostel und im Studieren des Wortes Gottes. Und wir sollen bleiben in der Gemeinschaft mit ihm, unserem Herrn, und untereinander. Und wir sollen bleiben im Gottesdienst mit der Feier des Heiligen Abendmahls. Und wir sollen bleiben im Gebet, in der Verbindung mit Jesus. Wenn wir so in Christus bleiben, dann, ihr Lieben, können wir unser Leben in rechter Weise gestalten. Dann können wir Tag für Tag in Freude auf den Tag zuleben, an dem Jesus wieder sichtbar kommt, auf den Wolken des Himmels mit Macht und Herrlichkeit. Und bitte schön, bis dieser Tag kommt, sollen wir nicht einfach irgendwie durchwurschteln in diesem Leben und sollen uns auch nicht krampfhaft abrackern, sondern lasst euch von Gottes Geist erquicken, dass ihr frei und fröhlich als Christenmenschen leben könnt und dass diese Freude unter uns wirkt und nach außen wirkt und noch viele andere von dieser Freude an Jesus Christus angesteckt werden. Mit Christus leben in Freude und Dankbarkeit. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.